Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 51.
Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, Folge 51. Es war ein paar Tage ruhig seit der Sonderfolge mit Moritz Lang von Sky Live aus Wimbledon. Zum einen, weil ich ein paar Tage frei gemacht habe, aber weil ich auch meinem Gast in dieser Woche ein paar Tage Ruhe gönnen wollte. Und das nicht ohne Grund, denn ich habe die Wimbledon-Finalistin der Juniorinnen zu Gast heute Abend. Am Sonntagabend nehmen wir auf für euch als Info. Hallo Nastasia Schunk.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir genau eine Woche nach dem für dich wahrscheinlich historischen Tag Zeit genommen hast. Ich habe auch in der Vorbereitung gesehen, gab ja auch schon das ein oder andere Interview und bestimmt noch ein paar mehr Anfragen. Deswegen freue ich mich und bestimmt auch alle Hörerinnen, die gerade zuhören, dass du dir Zeit nimmst, so kurz immer noch nach deinen großen Erfolg. Für alle, die dich trotzdem noch nicht so gut kennen, sind ja meistens hier Tennis-Freaks, die zuhören. Noch ein paar Stichpunkte. Du kommst aus Altripp bei Ludwigshafen. Du bist im Porsche Talentteam drin. Du hast dieses Jahr bereits dein erstes WTA-Hauptfeld geschafft, als du eine Wildcard bekommen hast in Stuttgart und die Quali gepackt hast und dann in der ersten Runde gegen Belinda Bencic zwei sehr gute Sätze gespielt hast, bist mittlerweile im WTA-Ranking auch dadurch auf 683 und durch den Erfolg jetzt natürlich in Wimbledon bei den Juniorinnen in der Weltrangliste auch nochmal einen deutlichen Sprung nach oben auf Platz 17, wenn ich richtig abgeschrieben habe aus dem Internet. Und unter anderem auch der vierte Platz bei der nationalen Turnierserie, den der Deutsche Tennisbund letztes Jahr ja für euch ins Leben gerufen hat, damit ihr Matchpraxis gesammelt hat. Da unter anderem auch, liebe Hörerinnen, Laura Siegemund geschlagen. Also du bist auf einem sehr guten Weg mit erst 17 Jahren und cool, dass du mitmachst heute. Normalerweise, liebe Nastasia, gibt es am Anfang immer eine Frage, um den Gast auf dem falschen Fuß zu erwischen, aber das erspare ich dir heute. Eigentlich direkt mit Wimbledon ein. Ich habe ja gesagt, es ist eine Woche her und ich habe in einem Interview von dir gelesen, als du gefragt worden bist, was du denn direkt nach dem Finale gemacht hast, dass du erstmal den Fokus darauf gelegt hast, deine Matchnachbereitung zu absolvieren. Das klingt zum einen sehr professionell, zum anderen stelle ich es mir nach so einem ja doch nervenaufreibenden Finale bei so einem wichtigen Turnier durchaus schwer vor, noch die Nerven zu haben, so professionell eine Match-Nachbereitung zu machen. Deswegen wäre meine erste Frage, was war denn konkret die Match-Nachbereitung und hast du das mit einem guten Ruhepuls machen können oder warst du eigentlich noch so voll in dem, oh Gott, was ist eigentlich hier passiert?
Ja, danke erstmal, dass ich auch dabei sein darf. Und ja, genau. Also es gab ja dann noch die Siegerehrung auf dem Platz und ja, dann hatte man ja schon ein bisschen Zeit, so das alles so zu verarbeiten und so. Und die Match-Nachbereitung war dann, ist jetzt auch nicht so lang ausgefallen wie davor, muss ich zugeben. Aber ja, ich habe mich da ein bisschen auf dem Fahrrad ausgefahren und noch ein bisschen so ausgedehnt. Und ja, dann bin ich eben duschen gegangen und habe dann noch ja Interviews und so eine Pressekonferenz gemacht, eine kleine. Und genau, und dann sind wir auch schon wieder ins Hotel gefahren.
Bist du jemand, der generell, egal ob das ein sehr wichtiges Spiel ist oder nicht, so sehr bewusst das alles mittlerweile selbst macht? Oder war es doch auch so, dass das Trainerteam oder die DTB-Leute, die da waren, da dich nochmal anstupsen sollten, mussten sagen, hey, geh nochmal kurz aufs Rad, mach Regeneration etc. pp.?
Ja, also ich sag mal so, die Trainer sagen das schon auch immer noch, aber mittlerweile mache ich das eigentlich auch regelmäßig und versuche das auch alles ausführlich und so zu machen. Aber manchmal hat man natürlich nicht ganz so viel Zeit mehr oder so. Und ja, es ist auf jeden Fall, wenn man natürlich aus dem Turnier raus ist oder das Turnier fertig ist, ist man natürlich dann meistens auch sehr frustriert und lässt es dann so ein bisschen schleifen. Aber
Wie tough war es denn? Also ich habe das Spiel, also ich muss sagen, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Spiel war ja parallel zum Herrenfinale und ich hatte Aufträge für Spiegel zu dem Herrenfinale und ich hatte zwei Bildschirme an, weil Skype hat es ja über die Homepage zumindest übertragen. Da haben bestimmt ganz, ganz viele zugeschaut und natürlich auch alle deine Freunde und Familie. Ich habe das Spiel gesehen. Wie war es für dich? Du hast gesagt in einem Interview auch, es war für dich auch schon ein bisschen physisch tough, weil du, glaube ich, 4-mal in den dritten Satz musstest vorher. War es am Ende wirklich eine Kräftefrage oder würdest du das nicht als Ausrede zählen lassen?
Der erste Satz war eigentlich echt ganz gut und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so körperlich gemerkt, dass meine Beine jetzt müde werden, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ich mich nicht mehr so gut bewegt habe. Das kann man jetzt natürlich schon darauf schließen, dass ich jetzt viele Matches oder so hatte, aber ich bin auch der Meinung, dass meine Gegnerin dann auch besser ins Match gefunden hat und gerade im dritten Satz richtig gut gespielt hat und es für mich dann einfach extrem schwer war, da nochmal zurückzukommen.
Kannst du vielleicht ein, zwei Punkte nennen, was sie vor allem in Satz 2 und Satz 3 richtig gut gemacht hat, mit was du Probleme hattest?
Ich fand, sie hat im ersten Satz noch ein paar leichte und vielleicht ein bisschen unnötige Fehler gemacht. Und die sind dann so ab Mitte zweiter Satz, waren die dann überhaupt nicht mehr da. Und sie hat dann auch echt mit einer guten Länge gespielt. Und sie ist ja Spanierin. Und hat da auch sehr aggressiven Spin so auf den Schlägen. Und es ist dann schon sehr unangenehm, wenn die dann kurz vor der Grundlinie aufkommen und so. Und ja, das hat sie dann echt gut gemacht. Und vor allem dann noch mit der Kombination mit sehr wenig Fehlern war das sehr schwer für mich.
6-2, 4-6, 1-6 ist das Finale ausgegangen. Wir haben jetzt beide geredet von Anne Mintegi del Olmo. Ich hoffe, ich habe sie einigermaßen spanisch ausgesprochen. Deine Finalgegnerin habe ich übrigens gelesen. Die hat diese Woche einfach keine Pause gemacht, sondern hat direkt ein Damenturnier hinterhergeschoben, wo sie auch mindestens ins Halbfinale gekommen ist, hatte ich gelesen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit sie wirklich gekommen ist, aber gestern war Stand Halbfinale. Du hast dich erstmal dafür entschieden, nach Hause zu fahren, ein paar Tage Pause zu machen. War das eine bewusste Entscheidung, um erstmal das alles zu verarbeiten? Weil ich hatte es ja auch schon erwähnt, du hast sehr viele Anfragen bekommen, natürlich auch von mir, von vielen anderen. Es haben wahrscheinlich ganz, ganz viele geschrieben. Kannst du mal so ein bisschen den Prozess erklären für dich, was so alles auf dich eingeprasselt ist? Weil das ist ja für eine junge Tennisspielerin nicht alltäglich.
Ja, genau. Also ich denke, wenn ich jetzt früh verloren hätte, dann hätte ich wahrscheinlich keine Pause gemacht und aber wäre trotzdem nach Hause geflogen und hätte trainiert. Also es stand sowieso kein Turnier auf dem Plan. Aber so war so bei uns halt einfach der Gedanke, dass wenn ich von Rasen komme, dass ich dann mich trotzdem erst nochmal auf Sand für die nächsten Turniere einfach vorbereite und nicht direkt irgendwo hinfliege und eigentlich dann unvorbereitet bin. Und ja, da bin ich montags nach Hause geflogen und eigentlich auch schon direkt nach dem Finale. Ich habe, glaube ich, über 400 Nachrichten oder so bekommen. Ich weiß gar nicht genau, aber war auf jeden Fall sehr viel. Und dann Montag und Dienstag wollten natürlich viele Leute Interviews haben und ja, das war dann schon stressig, weil es eben alle wollen das ja dann relativ zeitnah und so. Und da habe ich die freien Tage auch gebraucht einfach. Und es war, um ehrlich zu sein, auch noch nicht mal so erholsam, weil einfach so viel los war. Und ja, ich hatte eigentlich gar nicht wirklich Zeit, mich mal so zu entspannen und runterzukommen. Und ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen weniger und genau, jetzt trainiere ich wieder und bereite mich jetzt wieder vor.
Ich finde es aber cool, dass du das so klar benennst, weil das versuche ich auch immer den Hörerinnen und Hörer klar zu machen, aber auch meinen Leserinnen, dass es halt einfach nicht selbstverständlich ist, auch mit der Regeneration. Ich weiß gar nicht, bist du eher ein Typ, dem Interviews Spaß machen? Kannst du dich da gut öffnen oder bist du da eher sehr konservativ und zurückhaltend? Da geht ja jeder Mensch mit anders um. Erzähl mal darüber so ein bisschen, wie hast du diese ersten medialen, es waren ja wahrscheinlich überwiegend jetzt zumindest in der Intensität, deine ersten medialen Erfahrungen?
Ja, ich denke, so früher hatte man ja schon immer mal ein paar Interviews, wo man dann auch hier in der lokalen Zeitung dann mal drin war, war ich schon sehr, ja, also es war jetzt nicht so mit viel Spaß machen und so. Und jetzt würde ich sagen, dass ich einfach ein bisschen entspannter geworden bin und das ein bisschen lockerer sehe und ja, ganz normal so mit dem Mensch, der auf der Gegenüberseite sitzt, reden kann. Und ja, und da ich nicht irgendwas einfach erzähle, was da, was ich denke, was er dann hören will, sondern dann wirklich meine Meinung vertrete.
Aus dem Profifußball gibt es ja auch oft immer die Vorurteile, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, dass die Jungs und Mädels aus den Nachwuchsleistungszentren, die haben ja richtige Medienschulungen, die sie sehr früh gesagt bekommen, wie sie mit Medien umgehen sollen. Du bist ja in einem vergleichbaren Alter. Gab es da eigentlich von Seiten des Deutschen Tennisbunds, wenn ihr zum Beispiel in Stuttgart Stammheim immer oft zentriert zusammen mit den Spielerinnen aus dem Porsche-Team seid, gab es da mal Schulungen oder nimmt einem da mal Frau Rittner zur Seite und sagt, hey, wenn ihr in Zukunft Interviews macht, vielleicht auf das und das achten? Oder ist da jeder so ein bisschen auf sich alleine gestellt?
Wir hatten mal vor ein paar Jahren bei einem DTB-Lehrgang so eine Medienschulung. Die hat dann der Matthias Staff mit uns gemacht. Und es war eigentlich auch ganz interessant. Aber so wirklichen Unterricht habe ich jetzt zumindest nicht gehabt.
Muss ich auch mal eine Lanze, zumindest für euch weibliche junge Spielerinnen, brechen? Waren jetzt ja schon einige auch zu Gast hier in dem Podcast. Sehr authentisch, sehr offen und es macht immer großen Spaß mit sprechen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich es machen muss. Ich müsste es ja auch nicht machen, weil es ja mein eigener Podcast ist, sondern weil es wirklich so ist. Und da wächst eine echt coole Truppe zusammen und die Ergebnisse geben euch ja auch recht. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Machen wir
Dankeschön.
gerne. Gerne, das war kam von Herzen. Auch habe ich auch deinen Kolleginnen gesagt. Mir ist vor allem aufgefallen, ich meine, es ist jetzt auch wichtig, dass es ja wieder mehrere deutsche Turniere gibt, wo ihr auch Wildcards bekommt. Ich habe es im Intro erwähnt, du hast die Wildcard in Stuttgart sehr gut nutzen können. Hast ja da unter anderem auch Noa Akukue geschlagen, die ja auch in aller Munde war. Jetzt letztens gab es relativ viele Wildcards bei Rasen. Turnieren, weil es ja in Deutschland auch in Berlin und in Bad Homburg
Ja.
zwei gab. Du hast in Bad Homburg gespielt. Wie war eigentlich deine Rasenerfahrung vor Bad Homburg? Ich glaube, es war Julia Middendorf, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die im Podcast gesagt hat, sie hatte vor ihrer Wildcard noch gar keine Rasenerfahrung.
Ja, das war bei mir nicht anders. Also ich habe noch nie auf Rasen gespielt gehabt. Und ich bin dann 2 Tage vorher hingefahren nach Bad Homburg und habe dann dort auf den Trainingsplätzen trainiert. Also ich hatte dann insgesamt vielleicht so 3 Trainingseinheiten gehabt, bevor ich dann mein Match gespielt habe. Wobei die Matchplätze dann auch nochmal komplett anders waren als die Trainingsplätze und so. Aber ja, also meine Rasenerfahrung hat sich bis dahin sehr in Grenzen gehalten.
Mal Hand aufs Herz nach der allerersten Einheit. Wie war's?
Boah, es war schwierig. Ich fand, es war schwer, mit irgendwas anderem zu vergleichen. Es lief eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich konnte mich mit in der ersten Einheit noch nicht wirklich damit anfreunden.
Es ist auch brutal schwer. Umso erstaunlicher ist ja dann sozusagen die Transition, die du gepackt hast, auch mit dem Lauf in Wimbledon. Wobei, vielleicht kannst du mir das mal ein bisschen aufbröseln oder erklären. Ich weiß nicht, ob ihr euch da untereinander auch international austauscht. Ist das normal, dass man als angehende Profispielerin und Junior so wenig Erfahrung hat auf Rasen? Vielleicht mal die Spielerin von der Insel ausgeklammert, die ja da vielleicht mehrere Möglichkeiten haben in England auf Rasen zu spielen, tauscht man sich da aus mit den anderen Juniorenspielern, sagt, hey, mal, ich habe noch nicht so oft auf Rasen gespielt, wie sieht's bei euch aus? Oder wird da eher gepokert, damit man sich da nicht irgendwie die Blöße gibt? Weiß ich nicht, ob das eher so Jugendcamp-mäßig ist oder total getrennt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so auf Jugendturnieren bin mit Deutschen, dann bin ich auch eher so unter den Deutschen und wir reden da untereinander sehr viel. Und ich, ja, also kenne jetzt auch gar nicht so viele andere, also natürlich vom Namen und vom Sehen und so schon, aber es habe jetzt nicht so viele internationale Freunde. Und ich glaube aber, dass schon einige, die dann sich da eben für diese Rasensaison entschieden haben, dann eben in ihrem Land oder zu Hause einen Rasenplatz gesucht haben, um halt sich davor einfach nochmal vorzubereiten. Also es haben auch manche in den sozialen Medien so gepostet und dann bekommt man das natürlich mit. Und ja klar, also die Engländer sind da natürlich ausgenommen. Also ich habe auch erfahren, dass die sogar ihre sozusagen engländischen Meisterschaften auf Rasen spielen. Also ja, deswegen war das dann auch so, vor allem bei dem Vorturnier, dass ja, man jetzt nicht unbedingt gegen eine Engländerin spielen wollte, weil die eben natürlich schon in dem Bereich schon einen Vorteil hatten.
Verstehe. Also kein aktiver, richtiger Austausch, so habe ich, aber man kriegt halt über soziale Medien relativ viel mit. So kann man das zusammenfassen, ja?
Ja, also ich habe jetzt auch nicht wirklich nachgefragt.
Okay. Nee, das ist ja auch okay. Das ist ja auch das, was ich den Hörern und Hörer so ein bisschen mitgeben will, wie so die, ja, die Verhältnisse sind, etc. Ich stelle mir das aber auch schwer vor, da auch den richtigen Mix zu finden zwischen Konkurrenz und ja, freundlichen Umgang, wenn man sich regelmäßig sieht. Du hast, nochmal, um da vielleicht ein bisschen konkreter reinzugehen, wie man sich auf Rasen in so schneller Zeit möglichst schnell wohlfühlt. Du hast 2020 in einem anderen Kontext gesagt, dass du versuchst, gerade speziell deine Vorhand zu verbessern, dass du ein bisschen mehr durch den Ball durchgehst und dann auch die Transition besser schaffst in das Feld hinein. Ich habe ja gesagt, ehrlicherweise, dass ich zwei Bildschirme anhatte beim Finale. Das ist das einzige Spiel, wo ich wirklich mehr als mal 5 Minuten bei dir reingesappt habe, weil man nicht so viel mitbekommen hat, einfach mit den anderen Sachen, die ich da zu tun hatte. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass du es auch aktiv versuchst. Ist das nur ein subjektiver Eindruck von mir oder war das auch Matchplan oder generell die Sache, dass du dich da relativ wohl gefühlt hast, möglichst schnell auch nach vorne zu kommen, gerade auf diesen Belag?
Ja, also Rasen ist natürlich schon ein relativ schneller Belag und ich habe das natürlich auch viel trainiert und so und das war auf jeden Fall auch das Ziel, also vor allem, wenn ich einen guten Ball geschlagen habe, dass ich dann auch wirklich nachgehe und nicht hinten stehen bleibe, weil sonst muss ich den Punkt ja wieder und wieder aufbauen und so einfach versuchen nachzugehen und den halt also abzuschließen. Und ja, das hatte ich mir eigentlich vor jedem Match vorgenommen und das hat im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut geklappt.
Du giltst ja im Verhältnis zu deinem Alter als Spielerin mit sehr harten Grundschlägen und auch einem ordentlichen Aufschlag. Hast du auch das Gefühl, dass Rasen dir richtig gut passt, also dass man da auch schneller zum Punkt kommt, vielleicht 1, 2 Schläge weniger braucht als auf Sand, weil in deinem WTA-Profil steht als Lieblingsbelag Sand.
Ja, also ich denke schon, dass es auf Rasen weniger Ballwechsel einfach gibt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Rasen in der zweiten Woche von Wimbledon auch nochmal komplett anders ist als in der ersten Woche. Also
anders meinst du einfach langsamer oder unkontrollierter? Kannst du das mal ein bisschen spezifizieren?
Also schon langsamer und ja, so unkontrollierter glaube ich nicht, aber schon eindeutig langsamer, weil es eben schon sehr abgespielt ist und gerade an der Grundlinie, wo die ganzen Profis schon gespielt haben, da ist teilweise gar kein Rasen mehr, also das ist einfach nur noch Sand sozusagen. Und ja, also so auf so einem komplett frischen Rasen habe ich auch noch nie gespielt, also kann ich das auch gar nicht so genau beurteilen. Aber genau, so ist es halt auf jeden Fall in der zweiten Woche. Und ja, also die Ballwechsel sind auf jeden Fall kürzer. Ich würde schon sagen, also ich kann natürlich jetzt auch schwer sagen, dass es mir nicht liegt, da ich ja ganz gut gespielt habe. Aber es macht mir eigentlich auf jeden Fall viel Spaß, so auf Rasen zu spielen. Und ja, ich habe mich ganz wohl gefühlt.
Es gibt ja eine Diskussion, ich meine, du bist jetzt noch relativ jung. schon noch kurz bevor du geboren wurdest, 2, 3 Jahre vorher, du bist jetzt 17, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, so um das Jahr 2001 haben die das ja geändert. Also früher war nur Surf und Volley auf Rasen überhaupt möglich. Danach wurden die Rasenmischungen ja insofern geändert, dass es sich mehr und mehr ans Grundlinientennis anpasst und langsamer geworden ist. Klar, es ist noch immer schneller als Sand, aber der Unterschied ist einfach nicht mehr so krass. Weiß nicht, als du als junge Spielerin, ich habe auch mal eine Umfrage gemacht auf der Instagram-Seite, Advantage-Podcast, da waren die meisten dafür, da haben auch Profispieler mit abgestimmt, dass es eher wieder schneller werden sollte. Gibt es da irgendwie eine Diskussionskultur unter euch jungen Spielerinnen? Hey, das ist ganz cool, wenn es eigentlich schneller ist, mal zur Abwechslung als Sand, oder ist dir es eher egal und du passt dich einfach an?
Ja, also ich glaube, mir ist das eher egal und ich glaube auch, dass es den anderen so in meinem Alter eher egal ist, weil wir ja auf diesem Belag auch noch nicht so viel Erfahrung haben einfach. Für mich hat sich das jetzt so eigentlich ganz gut angefühlt. Wenn es schneller ist, ist es natürlich auch weniger unterhaltsamer für die Zuschauer, würde ich mal behaupten. Einfach weil halt noch weniger zustande kommt. Und ja, der Fokus, wenn es eben schneller ist, ist ja dann noch mehr auf dem Aufschlag. Ich meine, es liegt ja dann jedem Spieler nochmal mehr oder weniger. Also die, die natürlich gut aufschlagen, die sind dann wahrscheinlich auch eher dafür, dass es schneller wird.
Ja, definitiv. Kommen wir mal ein bisschen weg von diesem Wimbledon Erfolg und sprechen ein bisschen allgemeiner. Ich hatte ja eben gerade auch die Instagram-Seite angesprochen. Das mache ich auch bei jedem Gast. Ihr könnt, falls ihr es noch nicht macht, Nastasia folgen, auf Instagram vor allem unter nasti_sch. Hast du auf einem anderen sozialen Medien einen offiziellen Account, wo du möchtest, dass dir Fans folgen können, oder ist Instagram sozusagen momentan die einzige
an der Stelle? Also Instagram ist so mein Hauptding, aber auf Facebook einfach unter meinem ganz normalen Nastasia Mariana Schunk habe ich auch noch ein Profil.
Ja, das hatte ich nicht nachgeguckt. Danke für die Info. Ihr könnt den Podcast, wie gesagt, auf Instagram folgen, auf Twitter @AdvantagePOD und auf Facebook unter dem Vollnamen Advantage Podcast. Und natürlich auch ein Dank an 51 Patreons, die diesen Podcast mit 5 € im Monat unterstützen und dafür die Folge zuerst und in ganzer Länge bekommen, so auch wie diese Folge mit Nastasia Schunk. Und für 7 € im Monat könnt ihr auch eigene Fragen stellen, und der Jan hat das sich auch zu eigen gemacht. Da kommt auch noch später im Laufe des Podcasts eine Frage. Das heißt, wenn ihr in Zukunft an die Tennisprofis eigene Fragen einsenden wollt vorher, wenn ihr sagt, hey, der Yannick macht das ganz gut, aber er stellt immer nie die Frage, die ich fragen will, dann vielleicht den Betrag um 2 € erhöhen, und damit unterstützt ihr meine Arbeit als unabhängiger Journalist und habt auch noch was davon. Vielen Dank jedenfalls an jeden Einzelnen von euch und auch an alle Hörerinnen der freien Folgen. Auch das hilft mir enorm. Danke dafür. Wir kommen ein bisschen weg von Wimbledon. Du hast, ich habe über dich im Internet gefunden, beziehungsweise man kann es ja auch einfach an den Ergebnissen festhalten. Du hast eigentlich versucht, schon vermehrt auf der Damentour Fuß zu fassen bei den kleineren Turnieren, was aber extrem schwer ist seit der Corona-Krise, weil die Cuts, um teilzunehmen, auch bei den kleineren Turnieren immer höher werden, weil es ja nicht so viele Turniere gab. Zum Vergleich 2020 nach dem letzten Grand Slam gab es nur noch 2 WTA-Turniere, und dann teilt sich das ja auch nach unten dementsprechend auf. Und das Wimbledon-Turnier war dein erstes Junior-Grand Slam-Turnier überhaupt, das mal als Kontext auch für die Hörerinnen. Wie sieht es jetzt für dich aus in deinem Kopf? Möchtest du nach dem großen Erfolg auf jeden Fall auch die US Open als Juniorenturnier mitnehmen oder doch eher voller Fokus auf die Transition zum Damentennis?
Das ehrlich gesagt ist das noch nicht wirklich sicher. Ich werde jetzt erstmal das 60.000er in Versmold spielen, und dann steht bei mir auch im Verein die Bundesliga an. Also wir spielen 2. Bundesliga. Und ja, genau, es ist eigentlich noch gar nicht sicher, ob ich US Open spiele oder ob ich jetzt Damenturniere spiele. Also wir sind da noch an der Planung. Und ja,
da hast du jetzt schon viel mit reingebracht in die Antwort. Wenn ich richtig informiert bin, hast du dich für dieses Turnier da hast du ja eine Wildcard bekommen in Versmold, aber nicht einfach so geschenkt, sondern du hast dir das bei einem internen Wettkampf erarbeitet. Ist das richtig? Bei den
Juniorinnen? Ja, genau.
Kannst du das richtig machen, in welchem Kontext das war? Das ist sicherlich interessant für uns.
Ja, also das war so, dass wir da vom DTB eine Einladung bekommen haben für so ein Wildcard-Turnier sozusagen. Und da gab es dann zwei Wildcards für das 60.000er in Versmold und zwei Wildcards für ein 80.000er zu gewinnen sozusagen. Und genau, da haben wir dann am Anfang so ein Gruppensystem gespielt. Also es gab 4 Vierergruppen. Und da hat dann erstmal jeder gegen jeden gespielt. Und genau, die Gewinner der Gruppe haben dann nochmal in so einem kleinen Finale sozusagen gegeneinander gespielt. Und somit gab es ja dann 2 Sieger. Die 2 Sieger durften sich dann aussuchen, welche Wildcard sie wollen. Und die anderen 2 Finalisten haben dann eben die andere Wildcard bekommen.
Okay, und die Teilnehmer waren praktisch aus dem Porsche Talent-Team, alle?
Nicht alle, also da waren auch andere dabei, zum Beispiel so eine Sina Hermann oder Nina Hotschild oder auch, eben auch kleinere, also so 2006er, genau, weil es gab auch ein paar Absagen und deswegen sind da dann noch so ein paar kleinere nachgerückt.
Da hake ich gerade mal ein. Vor 2 Wochen hatte ich Jule Niemeyer im Podcast zu Gast, die auch danach ja wieder riesig gespielt hat in Hamburg und die ja gerade schon ein paar Schritte, also die ist ja auch älter, hatte auch schon ein paar Verletzungen jetzt gerade, ja richtig dabei ist, die Transition zu schaffen, richtig im Damen-Tennis Fuß zu fassen, ganz oben. Die hat leichte Kritik geübt am DTB, indem sie gesagt hat, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir es schaffen würden, noch mehr Spielerinnen in der Breite zu fördern. Sie fand, dass da zu wenig Spielerinnen von dem Porsche-Team profitieren und dass man da noch vom DTB noch breiter fördern könnte, weil es echt ein paar Spielerinnen gäbe, die das verdient haben. Hast du da eine Meinung dazu? Ich meine, du kennst natürlich ganz viele Spielerinnen auch. Du profitierst im hohen Maße von der Förderung, weil du sie auch erarbeitet hast. Sind da ein paar auf der Strecke geblieben, wo du sagen würdest, hey, die hätten es auch verdient? Wie siehst du das Ganze?
Das ist natürlich für mich schwer zu sagen und auch schwer zu beurteilen. Ich denke, dass der DTB mit diesen Porsche-Teams schon, also das eine wirklich sehr gute Sache einfach ist. Und die können sich das, glaube ich, auch nur in einem bedingten Rahmen aussuchen. Ich meine, die sind ja auch eben auf Porsche angewiesen. Und ich glaube nicht, dass sie sich einfach aussuchen können, wie viel Geld sie da bekommen. Und da müssen dann wahrscheinlich schon irgendwo Prioritäten gesetzt werden. Aber da kann ich mich nicht wirklich dazu äußern.
Alles gut, gar kein Problem. Ich hatte es ja eben schon mal auch angedeutet, dass es momentan Wildcards noch mal vielleicht ein Ticken wichtiger sind als vor der Corona-Krise. Ich kann euch das mal kurz ein bisschen aufbröseln. Auf diesen kleineren Turnieren, die ihr gerade spielen müsst, um hochzukommen. Ich hatte ja dein Ranking gesagt, ist mittlerweile 683. Da muss man für einen Weltranglistenpunkt teilweise 2 bis 3 Quali-Matches gewinnen, dann ins Hauptfeld rücken und da nochmal mindestens ein Hauptfeldspiel gewinnen, um erstmal einen Weltranglistenpunkt zu bekommen. Wenn ich es zumindest richtig gesehen habe, du kannst mich gerne gleich mal korrigieren, falls ich Blödsinn gelabert habe.
Nee, das ist richtig.
Gut, dann dafür. Weil ich finde es extrem tough, weil du kommst kaum rein in die Turniere, wenn, dann überhaupt mit Quali. Du hast noch nicht so viel Damenerfahrung. Allein schon das ins Hauptfeld zu schaffen, finde ich schon mal eine Leistung. Erklär mir das mal ein bisschen, wie das für dich ist. Stichwort Druck, dass du dich beweisen willst, etc. Ich stelle es mir extrem schwer vor.
Ja, es ist für uns schon auf jeden Fall eine sehr schwere Zeit. Vor allem, natürlich mussten die früher auch alle durch die Quali am Anfang. Aber da war das halt einfach alles viel schlechter einfach besetzt. Also da ist man da eigentlich relativ locker durch die Quali gekommen. Klar hatte man dann vielleicht mal ein bisschen Lospech oder sowas, aber heute ist es halt einfach so, du hast keine einfache Runde. Also du könntest theoretisch auch in der ersten Quali-Runde verlieren, wenn du ein bisschen Pech hast oder so. Also das ist halt einfach mega schwer. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen Druck, dass wenn man dann eben auf so Turnieren ist, dass man sich dann eben da qualifiziert und mindestens halt einen Punkt halt holt. Das hört sich ja auch für mich irgendwie ein bisschen, ja, fast schon lächerlich an zu sagen, ja, ich habe 4 Runden gewonnen und habe jetzt einen Punkt bekommen. Aber ja, und deswegen ist es halt auch so, wenn man dann mal eine Wildcard bekommt für so höhere Turniere, ist es dann natürlich schon auch ein gewisser Druck, boah, wenn ich jetzt eine Runde gewinne, dann bekomme ich so und so viele Punkte, also viel mehr, als man sonst bekommt. Aber ja.
Barbara Rittner hat mir auch erzählt, dass sie oft Telefonate führt, wenn ihr als Spielerin Wildcards erhaltet. Und dass sie ja auch manchmal mit in dem Prozess beteiligt ist, wer die dann bekommt. Ich hatte ja vorhin erwähnt, du hast eine bekommen für Stuttgart, was ja nicht irgendein BTA-Turnier ist, sondern außerhalb der Grand Slams eins der größten und wichtigsten Turniere auf der WTA-Tour. Ich glaube auch, dass Barbara Rittner dich in dem Fall auch angerufen hat. Du warst dann noch relativ ruhig wahrscheinlich, um Kontenance zu wahren und professionell zu sein. Gerade weil es so wichtig ist, bist du danach, nachdem das Telefonat end war, komplett ausgerastet oder freust du dich eher nach innen?
Nee, genau. Sie hatte mich angerufen und hatte mir das gefühlt eher in so einem Nebensatz erwähnt. Und ja, genau, ich bin dann, habe versucht, ruhig zu bleiben und habe halt mich natürlich bedankt und sowas. Und ja, dann war das Telefonat vorbei. Und dann habe ich es natürlich meiner Familie halt erzählt. Und ja, die haben sich natürlich auch gefreut, aber die dachten, glaube ich, ich habe einen kleinen Schaden, weil ich habe mich wirklich so riesig darüber gefreut. Und ja.
Weil es halt einfach auch extrem wichtig ist. Da hast du dann ja auch, und ich habe eben erzählt, gegen Norma Noir gespielt in der finalen Quali-Runde war das, glaube ich. Ich habe persönlich den Eindruck, zumindest den Eindruck, den ich bisher aus den Interviews mit euch und meinen Beobachtungen vermittelt bekommen habe, der ist natürlich nicht vollständig und natürlich seid ihr nicht alle beste Freundin, aber insgesamt herrscht doch in diesem Porsche-Team und generell im Nachwuchsbereich, trotz des Drucks, dass ihr alle Profi werden wollt und der Konkurrenz, ein relativ gutes Klima. Korrigiere mich da auch gerne, wenn ich sage, nee, es ist schon ziemlich tough. Dementsprechend stelle ich es mir auch extrem schwer vor, wenn ihr bei so einer Quali, bei einem deutschen WTA-Turnier dann plötzlich gegen regelmäßige Trainingspartnerin antreten müsst. War das in dem Fall ein Problem für euch? Wie geht man damit am besten um?
Ja, genau. Also wir verstehen uns untereinander eigentlich alle ganz gut. Also wenn wir bei Lehrgängen zusammen sind, natürlich hat man Leute, mit denen man sich besser versteht und mit denen man sich eben nicht so gut versteht. Aber man kommt eigentlich mit allen klar und wir haben da auch immer ziemlich viel Spaß zusammen und so. Also es ist eigentlich echt immer ganz cool. Und deswegen ist es natürlich auch ein bisschen umso blöder, dass man dann gerade bei so einem großen Turnier dann noch gegeneinander spielt. Aber im Endeffekt kann man es natürlich nicht ändern. Also ich habe versucht, das einfach irgendwie auszublenden und einfach mich auf mein Spiel zu konzentrieren und nicht darüber nachzudenken, dass ich jetzt gegen Noma spielen muss. Und ich hätte doch gegen die und die spielen können. Also, ja.
Ja, klar. Nee, ich hatte es auf viel niedrigerem Niveau öfter auch Probleme damit, Freunde zu spielen. Und da haben mir manchmal 4 bis 5 Prozentpunkte gefehlt von der mentalen oder kämpferischen Einstellung. Deswegen frage ich das gerne mal Spielerinnen und Spieler in eurer Altersstruktur, wie ihr damit umgeht. Aber hast du da vielleicht ein, zwei, stellst du dir jemand anderes vor oder sagst du einfach, nee, komm ja, Nick, es geht einfach dann um Tennis und um Weltklassepunkte, da muss jeder klarkommen.
Also früher war das bei mir auch so, da hatte ich auch so Probleme, so gegen Freunde zu spielen oder gegen Leute, die ich halt gut kenne. Aber mittlerweile, ja, ich blende das einfach aus. Ich stelle mir jetzt niemand anderes vor, aber ich versuche es einfach auszublenden, gegen wen ich spiele und was das jetzt für ein Turnier ist, sondern ja, wie gesagt, versuche einfach auf dem Platz zu bleiben mit meinem Kopf und mich einfach auf das Spiel und auf den nächsten Punkt zu konzentrieren.
Sehr gut. Ein weiteres Zitat von dir, das ich gefunden habe, ist, hast du gesagt, dass durch die härtere Corona-Zeit es dir auch geholfen hat, dass du viele Lehrgänge hattest, vor allem auch in Stuttgart, die dir durch die Corona-Zeit geholfen haben, die dich auch besser gemacht haben. du hattest das Privileg, nenne ich es jetzt einfach auch mal, ich glaube Anfang des Jahres war es, oder zumindest ist es schon ein paar Monate her, auch mal 3 Tage am Stück mit Andrea Petkovic zu trainieren. Ja, das war dieses Jahr, wenn ich richtig informiert bin, ne? Irgendwann vor ein paar Monaten.
Ja, genau, ja.
Da würde ich natürlich gerne auch mal drüber reden. Die Hörerinnen kennen natürlich alle Petko. Ich kenne sie als Journalist jetzt mehrere Jahre als tolle Profispielerin. Wie ist sie denn als 3 Tage intensiv Trainingspartnerin?
Ja, also Petko ist, also jeder, der sie auch so durch die Medien und so kennt, merkt ja relativ schnell, dass sie da eigentlich echt locker ist und ziemlich entspannt und auch lustig. Und genau so ist sie eigentlich auch, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe. Also sie ist wirklich mega nett und sie hat mir auch so ein paar Tipps und so gegeben. Und es war echt cool und hat mir richtig viel Spaß gemacht und mir auch richtig viel geholfen. Und ja, einfach mit ihr zu trainieren, aber war halt richtig cool und auch sehr intensiv. Aber trotzdem war es eigentlich eine ganz entspannte Stimmung. Also war echt super. Mhm.
War es über die nationale Turnierserie letztes Jahr das erste Mal, dass du über einen etwas längeren Zeitraum mit einer Spielerin von der Ranking-Position trainieren konntest?
Ja, ich hatte mit Petko einmal trainiert gehabt in Oberhaching. Da, wo wir auch bei Eurosport dann im Studio waren. Genau, da haben wir einmal mit ihr trainiert gehabt, aber da ist sie dann auch relativ bald wieder abgereist. Und ja, aber sozusagen war das dann das erste Mal, dass ich über mehrere Tage mit so einer Topspielerin trainieren durfte.
Kolleginnen von dir haben oft auch erzählt, dass sie mit Herren viel trainieren, die ein gewisses Niveau haben, um die Trainings- und Matchhärte zu bekommen. Wie ist es bei dir im Alltag? Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass du, wenn du gerade keine Lehrgänge hast, dass du überwiegend noch in Ludwigshafen trainierst. Wie bist du da aufgestellt, trainingstechnisch?
Genau, ja, ich trainiere in Ludwigshafen beim BSF Tennis Club. Und ja, also mein Trainer kann natürlich auch sehr gut spielen. Der war ja selbst mal Profi. Und sonst gibt es da natürlich auch Jungs, die so in meinem Alter sind, ein bisschen älter, vielleicht mal ein bisschen jünger. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Mädchen. Also bin ich da mit Trainingspartnern eigentlich ganz gut versorgt.
Darfst du es gerne auch nochmal namentlich nennen, wer der Ex-Profi ist? Wenn ich das jetzt nicht nachfrage, bekomme ich 15 Nachrichten über Instagram, warum ich meinen Job mache.
Genau, also ich trainiere bei Dennis Kremmelmeier und Steffen Leutert in der Pro Base in Ludwigshafen, genau.
Seit wann bist du in diesem Team so aufgestellt? Sind das schon mehrere Jahre? Ist das noch relativ ein bisschen?
Also ich bin im Winter vor 2 Jahren jetzt, also ja, jetzt so fast 1,5 Jahre bin ich dahin gegangen, genau.
Ist das, hast du das Gefühl, dass das jetzt auch für die nächsten Monate und Jahre, wo du versuchst, die Transition zu schaffen, Profi zu werden, das korrekte, richtige Umfeld für dich? Es gibt ja auch die eine oder andere Spielerin, auch die hier im Podcast schon zu Gast war, die jetzt ihr Umfeld verändert hat. Ein paar sind nach Regensburg gegangen, zum Michael Geserer, um den nächsten Schritt zu gehen. Wie ist für dich da so die Gefühlslage? Hast du die bestmöglichen Voraussetzungen oder glaubst du, dass du zu einem gewissen Zeitpunkt auch einen anderen Schritt gehen musst, vielleicht weg von zu Hause, aber vielleicht brauchst du auch das Umfeld genau da. Erzähl mal da ein bisschen drüber.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.